Entnazifizierung der Ukraine ist unumgänglich, wenn ein bedeutender Teil des Volkes, sehr wahrscheinlich seine Mehrheit, vom nationalsozialistischen Regime auf seine Politik beherrscht und eingeschworen ist. Das heißt im Klartext, wenn der Spruch, das Volk ist gut, die Machthaber sind schlecht, nicht mehr funktioniert. Anerkennung dieser Tatsache ist die Grundlage der Entnazifizierungspolitik sowie aller ihrer Aktivitäten. Die Ukraine hat die Nazimacht unterstützt und sie verhätschelt. Eine gerechte Bestrafung dieses Teiles der Bevölkerung ist nur durch das unvermeidbare Tragen der Lasten eines Krieges gegen das Nazisystem zu erreichen, der sich nach Möglichkeit sorgfältig und umsichtig im Umgang mit der Zivilbevölkerung ausnehmen wird. Weitergehende Entnazifizierung jener Volksmasse wird durch Umerziehung erfolgen, die durch ideologische Repressionen, Unterdrückung nationalsozialistischer Haltung und harte Zensur erreicht wird. Nicht nur in der politischen Sphäre, sondern unbedingt auch im Bereich Kultur und Bildung. Gerade durch Kultur und Bildung wurde die tiefgehende Massennazifizierung der Bevölkerung vorbereitet und implementiert, gefestigt schließlich mit dem Versprechen von Anteilen am Sieg des Naziregimes über Russland. RIA Novosti, staatliche Nachrichtenplattform, 3. April 2022. In Russlands Bergwerken ist es seit Hunderten von Jahren Tradition, Kanarienvögel mit unter Tage zu nehmen. Die kleinen, kunterbunten Vögel hoben nicht nur die Laune der rußverschmierten Kumpel in den dunklen Stollen durch ausdauerndes und fröhliches Gechilpe und Gesinge. Vor allem funktionierten sie als Frühwarnsystem, wenn sich lebensgefährliches Kohlenmonoxid ausbreitet und den Sauerstoff verdrängt. Durch seine Farb- und Geruchlosigkeit ist ein Ersticken an Kohlenmonoxid eine reelle Gefahr im Bergbau. Die immer singenden Kanarienvögel reagieren jedoch viel empfindlicher als Menschen. Sie fallen schon bewegungslos am Erstickungstod von der Stange, wenn die Bergleute noch gar nichts bemerken. Im Russland von heute, so sagt man, sind die Kanarienvögel längst verstummt. Künstler, andersdenkende Journalisten, alternative Ausgeflippte. Sie singen und chippen nicht mehr. Sie schweigen, sind verschwunden, haben sich außer Landes gebracht. Es ist unstrittig, dass dieses Verstummen ein Warnzeichen ist. Ein Warnzeichen, das anzeigt, Russland erstickt. Wir schreiben den 18. Mai 2022 und der Krieg in der Ukraine dauert nun schon fast 3 Monate an. Auch jetzt noch sind die Nachrichtenseiten voll von Berichten. Und doch verebbt die Aufmerksamkeit allmählich in Europa wie in Russland. In gewisser Hinsicht haben sich die Leute an das Geschehen gewöhnt. Gewöhnt ist wohl das falsche Wort für das zwangsläufige Abfinden mit einigen Tatsachen, auf die man ohnehin kaum Einfluss hat. Viele Menschen haben Russland verlassen, darunter so gut wie alle Europäer. Ich, der zurückblieb, musste feststellen, dass sich die Situation im Land viel weniger ändert, als zunächst befürchtet. Das ist insofern überraschend, als dass die wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Prognosen für Russlands Zukunft am Anfang vernichtend und beinahe apokalyptisch gewesen waren. Staatsbankrott, Massenarmut, Fluchtbewegungen oder Bürgerkrieg, gefolgt von Putins Sturz. Ohne Frage, die russische Wirtschaft ist hart getroffen. Die Preise einiger Produkte sind angestiegen, in den ersten Wochen sogar ganz enorm. Der Rubel rauschte dermaßen in den Keller, dass Elektroläden, die nun einmal größtenteils ausländische Waren verkaufen, einen Tag schlossen und am nächsten Tag mit verdoppelten Preisschildern wieder aufmachten. Ab da gab es Spekulationen, dass man alsbald teurere Produkte wieder mit U.E. kennzeichnen würde, eine Art Umrechnungszahl, an den Dollar gebunden, mithilfe derer dann nach tagesaktuellem Rubelkurs ein Preis errechnet wurde. Oder ein gänzliches, inoffizielles Umwechseln auf den US-Dollar oder den Euro. Doch Russland verkauft nach wie vor Massen an Rohstoffen, Öl und Gas, von denen Europa nun einmal abhängig ist. Das spült gewaltige Summen in die Kassen, tagtäglich, Da hilft es auch nichts, dass Europa einen Löwenanteil russischer Devisenreserven eingefroren hat. Ärgerlich, so scheint es für Russland aber kein Beinbruch. Zumal Russland ja immer noch mit vielen Ländern Handel treibt. Mag es zwar im Westen mittlerweile zum guten Ton gehören, aus dem Russlandgeschäft auszusteigen und Unternehmen, die sich diesem Massenexodus verweigern, zu ächten. So sieht es bei den meisten Ländern der Welt ganz anders aus. Für Indien, Südamerika und große Teile Asiens und Afrikas ist der Krieg weit entfernt und von wesentlich geringerer Bedeutung. Das muss man sich manchmal vor Augen führen, wenn man wieder liest, die ganze Welt ächte Russland für seinen grausamen Angriffskrieg. Zumal eine Menge Länder nicht einsehen, warum sie nun, wo die Aggressionen von Russland ausgehen, irgendwelche Wirtschaftssanktionen verhängen sollen, wo doch nach den ungezählten Interventionen von USA, NATO und Europa auch nie ein Hahn krähte. Wo wir wieder beim Thema Relativierung wären, was sich für unmittelbar Kriegsbetroffene vermutlich zynisch und schwatzhaft anhört. Besserwisserisch und überheblich. Was nützt der ausgebombten Schwangeren aus Kharkiv oder dem vom Fahrrad geschossenen Rentner aus Butscha der Umstand, dass die Russen nicht die Ersten sind, die derlei Barbareien und Grausamkeiten verüben und sicher auch nicht die Letzten sein werden? Die Bilder aus Butscha sind nur schwer zu ertragen. Es gibt viele solcher Bilder, was auch damit zusammenhängt, dass wohl noch nie ein Krieg so umfassend dokumentiert wurde wie in der Ukraine. Was sich auch dort ereignet, irgendwer scheint immer zur Stelle, der ein Video macht. Derlei Aufnahmen fluten das Internet regelrecht. TikTok und Instagram quellen über vor schockierenden Kriegsszenen. Mittlerweile ist klar, dass die Entwicklung der russischen Wirtschaft eher einem Fesselballon gleicht, aus dem langsam und unter kaum hörbarem Zischen die Luft entweicht. Ein großer Knall ist bislang ausgeblieben. Rohstoffe, Lebensmittel, gewisse Technologien. Russland produziert eine ganze Menge selbst. Als eines der führenden Weizenanbauländer werden die Russen immer Brot zu essen haben, egal wie es um ihre Wirtschaft steht. Oder sie werden zumindest Weizen zur Verfügung haben. Das Backen zumindest könnte mit den Monaten schwerer werden. Verarbeitende Industrietechnologie ist dominiert von westlicher Technik, vor allem dem Know-how deutscher Ingenieursmittelständler. Die Backstraßen, die den Teig rühren, die Laibe formen und industriell gesteuert ausbacken, stammen von Zulieferern aus Süddeutschland. Wenn da mit der Zeit etwas kaputt geht, dann weiß kein Mensch, wie das repariert werden soll. Und so verhält es sich auch mit der Autoindustrie. Die Lada-Werke haben vor Jahren einen Vertrag mit Renault abgeschlossen und mit der Zeit immer mehr Renault-Technik auch in ihre Autos übernommen. Heute gleichen viele Ladas einem umetikettierten Renault-Wagen. Das russische Know-how zum Autobau ist indes auf dem Level der späten 90er Jahre verblieben. Andere Autobauer zogen vorsorglich schon mal nach Kasachstan um, wo sie die Sanktionen nicht betreffen. Der Exodus aus Russland betrifft nicht nur Menschen, sondern auch ungezählte Unternehmen. Die ehemaligen Sowjetrepubliken stehen schon in den Startlöchern, das neue Zuhause für russische Unternehmen oder Standort zu werden. Armenien tut sich da besonders hervor. Dort hat man in Windeseile bürokratische Hürden genommen, um einen zügigen Umzug zu ermöglichen. Die kleine benachbarte Kaukasusrepublik Aserbaidschan ist russischen Unternehmen hingegen negativ aufgefallen. Dort sind unzählige Betrüger auf den Exoduszug aufgesprungen, um Geschäfte mit den flüchtenden Unternehmen zu machen. Auf allen Ebenen heißt es dort, ein Unternehmen zu gründen sei hier möglich, aber es müsse eine Gebühr vorab bezahlt werden. Sie müssen ein spezielles Gebäude anmieten, ich kann Ihnen da aber ein gutes Angebot machen. Zufällig kenne ich jemanden, der und so weiter. Kasachstan ist ebenfalls nicht unbeliebt, das große Land ist verhältnismäßig gut entwickelt und deutlich weniger korrupt als seine nicht ganz koscheren Nachbarn im Süden, die Stan-Länder, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgistan und wie sie alle heißen. Ein Kumpel von mir, der aus Tschechien kommt, erzählte mir das alles. Er hatte vor einigen Jahren ein IT-Unternehmen in Jekaterinburg hochgezogen und musste nun mit ansehen, wie ihm seine Kunden davonliefen. Seine Partnerunternehmen in Tschechien dachten sich die dollsten Kanäle aus, um ihm noch Geld nach Russland zu transferieren, alles streng unter Verschluss natürlich, um die Firmenreputation nicht zu beschädigen. Er nahm mich mal in seine Stammkneipe mit, die ein Tummelplatz für ausgewanderte Tschechien gewesen war. Jetzt herrschte dort gähnende Leere und am Nachbartisch saß ein Tscheche mit dem Steuerberater, der sich erklären ließ, wie man eine OOO, das russische Pendant, zu einer GmbH dicht macht. Viele hätten auch einfach Angst, sagte er mir. Diese gegenseitige Ausweiserei von Diplomaten hat die konsularische Betreuung hier unmöglich gemacht. Das tschechische Generalkonsulat Jekaterinburg ist verwaist. Da sitzt nur noch der Botschafter und die Putzfrau, der Rest ist nach Hause geschickt worden. Not macht erfinderisch. Und das wussten auch die Kasachen. Nur wenige Tage nach Kriegsbeginn fingen findige Unternehmer an, Pauschalreisen anzubieten für Russen, die unter den Sanktionsfolgen litten. Durch den Rückzug von Visa und Mastercard und das gleichzeitige Verbot, Rubel in Fremdwährungen zu tauschen, haben viele Russen keine Möglichkeit mehr, im Ausland zu bezahlen. Im Rahmen solcher Pauschaltouren wird man mit dem Bus fix über die kasachische Grenze gefahren, wo den reisewütigen Russen eine funktionierende Kreditkarte ausgestellt wird. Auf Wunsch gibt es auch noch eine Impfung mit dem in Russland nicht verfügbaren BioNTech hinzu, um Europareisen zu erleichtern. Diese Touren werden von Reiseveranstaltern mit angeboten, die sonst Usbeken und Tadschiken über die Grenzen fahren. Diese sind nämlich wegen der Migrationsgesetze verpflichtet, Russland einmal im Jahr zu verlassen. Dies geschieht, um den Arbeitsmigranten einen Daueraufenthalt zu erschweren. Daher fahren stets ganze Batterien von Kleinbussen aus Jekaterinburg Richtung Kasachstan, überqueren dort die Grenze, decken sich bei der Gelegenheit mit billigen Kippen ein und dann auf zurück nach Russland. Manche bringen mittlerweile auch iPhones mit oder Autoersatzteile, die wegen der Sanktionen in Russland offiziell nicht mehr verkauft werden. Inoffiziell werden bereits jetzt im ganz großen Stil iPhones, VW-Ersatzteile und auch sonst so ziemlich alles, was unter die Sanktionen gefallen ist, aus Kasachstan nach Russland eingeführt. Der Zoll ist bei diesen Dingen auch nicht allzu kleinlich. Und so findet die Nachfrage nach durch den Westen sanktionierte Dinge eben doch ihr Angebot. Der Import von Sanktionsware ist bereits so gut organisiert, dass selbst das Preislevel sich nicht mehr empfindlich unterscheidet. In Shoppingmeilen indes bemerkt man auffällig viele heruntergelassene Rollläden, hinter denen sich einmal Zara, H&M, BMW, Sony oder Obi befunden haben, IKEA, Apple oder McDonald's. Im Internet wurde schon gespottet, West und Ost täten überraschend viel für die gegenseitige Volksgesundheit. Russland bleibe künftig von dem fettmachenden amerikanischen Junkfood verschont und die Amis konnten dafür jetzt zu Fuß gehen und viel Rad fahren, weil die hohen Energiepreise zu Buche schlügen. So einfach ist das aber alles nicht. So gab die McDonald's-Zentrale zwar den Befehl, alle Geschäfte in Russland zu schließen, aber ein guter Teil der Filialleiter ignorierte die Konzernweisung und machte einfach weiter wie gehabt. Die Lieferanten waren ja eh vor Ort. Und so setzten hunderte unabhängig gewordene rebellische McDonald'ser ihre Arbeit fort. Andere wurden aufgekauft von russischen Firmen, die diese eins zu eins weiter zu betreiben gedenken. Nur das Logo und den Namen will man etwas abändern, ist sich aber über das Design bislang nicht einig geworden. Noch schwieriger die Situation bei Burger King, KFC und Subway, Ketten, also die ausschließlich per Franchise funktionieren und die lediglich das Recht an lokale Unternehmer verkaufen, in ihrem Namen ein Fastfood-Lokal zu eröffnen. Genau deswegen hatten die Konzernzentralen in Amerika auch keinerlei Handhabe, russische KFCs oder Subways zu schließen. Der gemeine amerikanische Konsument war in Rage darüber geraten. Auf Twitter und Facebook rief man zu Boykotten auf. An deinem Teriyaki-Sub klebt Blut, nach dem Motto. Die Umsatzzahlen in den USA brachen im zweistelligen Bereich ein. Der in Wut geratene Konsument wollte davon nichts wissen und boykottierte weiterhin die Läden, während die Konzerne in verzweifelten Statements verlautbaren ließen. Es läge doch nicht in ihrer Hand, ob ihre Franchise-Nehmer in Russland ihre Arbeit fortsetzten oder nicht. Dieses Beispiel demonstriert eine blinde Emotionalität, die ich nicht nur falsch finde, sondern auch doppelzüngig. Nicht nur, dass dieser kollektive Rückzug westlicher Firmen absolut nichts ändert an diesem schrecklichen Krieg. Rittersport zum Beispiel musste einen gewaltigen Shitstorm über sich ergehen lassen, weil es sich nicht aus dem Russlandgeschäft zurückzog. Aber was ändert das schon an dem Krieg, solange Milliarden von Öldollars Tag für Tag in die ohnehin schon prall gefüllten Kriegskassen gespült werden? Und selbst nach einem Ölembargo, sollte es denn jemals kommen, wird Russland kaufbereite Kundschaft finden können. Mehr noch, es spielt der russischen Propaganda in die Hände zu zeigen, wie sehr der Westen nun gegen Russland ist. Gar schweißt es die Bevölkerung auf ungute Weise zusammen und lenkt diese damit von den eigentlichen Ursachen ab. Länder wie Venezuela, Nordkorea oder der Iran sind in Grund und Boden sanktioniert worden. Und es hat keinen Regimewechsel, sondern nur noch mehr menschliches Leid und Probleme verursacht. Diktatoren wissen nun einmal, wie man Proteste im Keim erstickt und die eigene Macht langfristig erhält. Der Präsident von Simbabwe war 40 Jahre im Amt. Unter seiner eisernen Herrschaft starben die Leute an Hunger und Folter und niemand stieß ihn vom Thron. Alle warteten einfach, dass der Kerl endlich sterben würde, aber den Gefallen tat er niemandem so schnell. Denn er wurde 95 Jahre alt und regierte bis zu seinem Tod. Wenn selbst in solchen Ländern kein Regierungswechsel durch einen überkochenden Volkszorn eingeläutet wird, warum sollte dies dann in Russland passieren, wenn ein McDonald's zumacht und Zucker um 20% im Preis ansteigt? Venezuela ist durch sinkende Ölpreise und amerikanische Sanktionen gegen die dortigen Machthaber in ein blutiges, bürgerkriegsähnliches Chaos abgerutscht, die Bevölkerung zum Hungerleiden verdammt. Dennoch spricht aktuell nichts dafür, dass Maduro seine Macht in Wälder abgeben müsste. Nordkorea, das wohl am härtesten sanktionierte Land der Welt, hat sich sehr zweifelhafte Wege ausgedacht, um eben doch an benötigte Devisen zu kommen. Es entsendet Zwangsarbeiter in ferne Länder und kassiert deren Lohn. Es lässt Sträflinge Klamotten nähen, die dann über chinesische Firmen als Made in China gelabelt und in Europa verkauft werden. Über Verbindungen in Russland und China kaufte das Regime in den 90ern sogar Gelddruckmaschinen und fabrizierte damit unzählige 100-Dollar-Noten in solcher Qualität, dass sie vom Original faktisch nicht zu unterscheiden waren. Und im Iran, welcher mit zahlreichen Handelsembargos belegt ist, arbeiten Hunderttausende in den armen, bergigen Grenzprovinzen im Westen, überqueren tagtäglich heimlich die Grenze zum Irak und schleppen auf ihrem Rücken sanktionierte Waren ins Land, die in den Irak legal eingeführt werden können. Die Kulis hiefen Kühlschränke, Kartons voller Whisky und Laptops über steinige Bergpfade an den Sanktionen vorbei und stürzen dabei in Scharen zu Tode. Auf ähnlich skurrile Weise beginnt man nun in Russland damit, die Sanktionen zu umgehen. Eine Lösung, so scheint es, findet sich immer. Und die Präsidenten sanktionierter Länder bleiben an der Macht, weil sie dafür sorgen, dass ihnen niemand zu nahe kommen kann. Ein Dilemma, denn einfach gar nichts zu unternehmen und Russland gewähren zu lassen, kann ja auch die Lösung nicht sein. Das soll nicht heißen, dass Sanktionen sinnlos wären. Beziehungsweise, vielleicht sind sie es ja, aber was soll man sonst machen? Definitiv zu viel ist hingegen die Unfähigkeit, Politik von den Menschen und der Kultur zu trennen. Eine grassierende Cancel Culture nimmt Russen in Sippenhaft und sorgt dafür, dass alles irgendwie Russische mit zunehmend spitzen Fingern angefasst wird. Europäische Kulturinstitutionen überschlagen sich mit der Ausladung russischer Künstler. Aber sind das weise Entscheidungen? Ich denke nein. Was bleibt von der russischen Kultur eigentlich übrig, wenn sich der rauschhafte Drang fortsetzt, russische Künstler jeglicher Couleur vom Kulturbetrieb auszuschließen? Eine Mailänder Universität wollte sogar Dostojewski aus dem Seminar verbannen. Diesmal nicht, weil er ein alter weißer Mann war, dessen Schriften Unwohlsein bei den Studenten auslösen könnten, sondern weil er das Pech hat, irgendwann einmal ein Russe gewesen zu sein. Die Entscheidung wurde nach Protest revidiert. Andere bleiben bestehen. Wenn sich Russen pro-putinistisch äußern und Verständnis für sein rücksichtsloses Hegemonialgebaren äußern, kann man den Ausschluss ja noch verstehen. Wo er hingegen nicht die Stützen von Putins System trifft, wirkt der Boykott dagegen billig. Die Weigerung, zwischen Kunst und Politik zu unterscheiden, führt dazu, dass die Falschen getroffen werden und kritische Stimmen ihr Podium verlieren. Ist Dimitri Bertmann ein solcher Mann, der Intendant der Moskauer Helikon-Oper, der nicht als Putinist aufgefallen ist, sollte an der Deutschen Oper in Bonn Giordanos Revolutionsoper dirigieren? Das darf er nun nicht. Die Entscheidung richte sich nicht gegen Bertmann persönlich, sei aber angesichts des kriegerischen Konflikts unumgänglich, lässt sich die Oper vernehmen. Tatsächlich, Putins Atomwaffen verurteilen die westlichen Staaten faktisch in die Zuschauerrolle. Diese Ohnmacht und vielleicht auf Versäumnisse der Vergangenheit durch ein symbolpolitisches Feuerwerk zu überspielen, während zugleich Ukrainer von richtigen Waffen getötet werden, hat etwas Unangemessenes. Es verlangt anderen eine Risikobereitschaft ab, die man sich selbst erspart. Glaubt man ernsthaft, das russische Volk würde sich aus Wut über den Ausschluss seiner Künstler vom westlichen Kulturmarkt gegen Putin erheben? Eine Freundin von mir hatte mir mal auf die Frage, ob sie Europa und den Westen scheinheilig und doppelzüngig finde, geantwortet, die Doppelzüngigkeit wäre wahrscheinlich in Europa erfunden worden. Mir falle keine andere Region dieser chaotischen Welt ein, die so konsequent mit zweierlei Maß messe. Post in den sozialen Netzwerken, Neuigkeitenkanal für Jekaterinburg, 17. Mai 2022. Nach Angaben der Statistikämter stiegen die Kosten für Waren und Dienstleistungen in der Region im April um 1,5% und im gesamten letzten Jahr um 13,6%. Rüben 42%, Waschpulver 30%, Zwiebeln 22%, Kaffee 16%, Äpfel 14%, Konfitüren und Marmelade 12%. Wer kontrolliert denn das? Die interessieren sich doch einen Dreck. Sitzen dort, tun nichts und bekommen ihre Riesengehälter. Ich hab die Schnauze voll, ständig von diesen Preiserhöhungen zu lesen. Verdammte Scheiße, man muss dagegen kämpfen und sich nicht nur immer damit abfinden. Man hat den Eindruck, dass die Regierungsbehörden viel mehr daran interessiert sind, Feiertage auszurichten und sich vollzufressen. Und noch ein Aufmarsch und noch eine Versammlung zum Pioniertag. Sie haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nie gefeiert und plötzlich werden ständig die Flaggen rausgeholt. Zur Erinnerung. Dann sollten Sie sich auch mal an die niedrigen und stabilen Preise in der Sowjetunion erinnern. Die kostenlose Medizin, die kostenlose Bildung. Das ist nur der Anfang. Das Schlimmste steht uns noch bevor. Und geht die Statistikbehörde auch mal in die Läden rein? Der ganze Kram ist mindestens um 2- oder 3-fache teurer geworden. Was hier angegeben ist, reicht nicht. Umfragen haben ergeben, dass 96% der Bevölkerung die Statistikbehörde für sinnlos halten. Schaut euch erstmal Haushaltsartikel an. Wenn mich also meine Oma anruft und mich fragt, ob ich denn noch genug zu essen habe, dann sage ich ja. Die Versorgungslage hier ist nicht eingeschränkt. Das Leben geht einen fast surreal normalen Gang. Zumindest stellt sich dieser Eindruck ein, wenn man die Straßenszenen im zusehends frühlingshaften Jekaterinburg beobachtet. Aber nichts ist normal. Man merkt das immer wieder. Irgendwas ist kaputt. Eine Angst geht um, der man nichts entgegenzusetzen hat. Da wäre zum einen diese verfluchte abstrakte Kriegsangst, wenn Medvedev im Pervikanal mit Atomkrieg droht und eine roboterhafte Fernsehmoderatorin mit vor Schminke glänzendem Gesicht auf anschaulichen Karten die Flugdauer von Atomsprengköpfen nach London, Paris und Berlin erläutert. Das Narrativ, es ist Putins Krieg, was man vor allem anfangs viel hörte, ist verstummt, zumindest teilweise. Denn in Europa hat sich die Meinung durchgesetzt, dass die Russen einen Teil der Schuld mittragen. Und wenn schon nicht durch aktive Mittäterschaft, so doch durch Schweigen, durchs Wegsehen, durch die stille Akzeptanz herrschender Verhältnisse oder gar durch Befürwortung und Unterstützung. 80% der Russen unterstützten Putins Krieg. Das ist so eine Zahl, die man allenthalben zu hören bekommt. Das unabhängige Levada-Meinungsforschungsinstitut will diese ermittelt haben. Es gibt viele Unterstützer für diesen Krieg, mehr als ich am Anfang für möglich gehalten hätte. Aber ich will und kann diese hohen Zahlen nicht glauben. Wie sollen sie zustande gekommen sein in einem Land, wo mittlerweile wieder wie in Sowjetzeiten jeder darauf achtet, was er sagt oder tut? Das Wort Krieg nimmt kaum jemand in den Mund, wenn andere mithören könnten. Die Rede ist dann immer nur von der sich verkomplizierenden Situation, der aktuellen politischen Lage oder den laufenden Ereignissen. Auf dem Hauptplatz in der Stadt parken vor der Lenin-Statue gruselige Gefangenentransporte, flankiert von schwer bewaffneten Sicherheitskräften. Diese scheußlichen, rostig-klobigen Transporter mit vergitterten Fenstern machen wahrlich keine Lust, Demonstrationen anzuleiern oder an ihnen teilzunehmen. Die Repressionen wirken. Es gibt faktisch keine Proteste mehr. Putin hat die Leute kleingekriegt, die sich in den ersten Kriegswochen noch das ein oder andere trauten. Russland hält jetzt kollektiv den Mund, als ich Sabina mal fragte, ob sie auch diese grässlichen Transporte gesehen habe, machte sie nur mm und wechselte direkt das Thema. Das war das eine, was mich stutzig machte. Wer würde in einer solchen Stimmungslage bei einer Straßenumfrage sagen, er sei gegen den Krieg? Wo man doch sogar Geschichten hörte von Agenten, die getarnt als Taxifahrer die Meinungen ihrer Passagiere zum Krieg erfragten. Wer da die falschen Dinge sagte, endete im Gewahrsam. Wo man hörte, dass Leute auf offener Straße durchsucht und gezwungen wurden, ihre Handys zu entsperren, woraufhin private Chatverläufe gelesen wurden. Wo man hörte, dass Lehrerinnen entlassen wurden, die sich kritisch zum Krieg geäußert hatten, irgendwie dabei gefilmt und daraufhin festgenommen worden waren. Was mich außerdem zweifeln ließ, wo waren denn die ganzen Unterstützer dieser 80%? Warum fand man dieses eklige Z, das zum Symbol für Putins Angriffskrieg geworden war, nur auf Stadtbussen, öffentlichen Gebäuden oder Polizeiautos, kurzum auf Flächen, die dem Staat gehörten? Warum nicht in Fenstern, in Autoscheiben, auf Rucksäcke genäht? Warum sah man nie pro-putinsche Demonstrationen und wenn, dann nur unter Teilnahme von Leuten, die im Staatsdienst waren oder auf Russlands Kosten studierten und daher zur Teilnahme gezwungen werden können? Zugegeben, man sah ab und zu auch Privatleute, die mit dem Zombie-Z herumliefen. So nannten viele das hier. Aber in den ganzen 3 Monaten habe ich vielleicht 4 Passanten gesehen, die das Unterstützersymbol trugen. Und in den sozialen Netzwerken häufen sich Fotos wie Autoscheiben, in die das Z geklebt wurde, des Nachts von dicken Steinbrocken zertrümmert werden. Aber man kann es nicht schönreden, ein Großteil der Russen hat eine apolitische Haltung eingenommen, kümmert sich um seine Privatangelegenheiten, verschließt Augen und Ohren und hofft, dass diese Krise ebenso vorübergeht wie schon so viele davor. Wie etwa die 90er Jahre, ein Jahrzehnt, das so sehr von Mangel, Armut, Chaos und Gewalt geprägt war, dass viele Leute jetzt nur die Schultern zucken und sagen, wir haben die 90er überstanden. Was soll uns da jetzt noch überraschen? Es ist ein beklemmendes Ignorieren unter den Leuten. Viele wollen einfach nichts mit dem Krieg zu tun haben. Zwar sterben viele russische Soldaten, doch das Gros der Opfer sind Berufssoldaten, die sich heutzutage zu großen Teilen aus den Nachkommen randständiger, in den 90ern verarmter Familien zusammensetzen. Hier sieht man die Armee oftmals als einzige Chance, um der eigenen Herkunft zu entfliehen. Doch die hinterbliebenen Familien sind schlecht vernetzt, flächendeckende Proteste, wie die der Soldatenmütter während der Tschetschenienkriege, entstehen schlichtweg nicht. Je nachdem, welchen Zahlen man glaubt, sind Tausende oder gar Zehntausende russische Soldaten seit dem 24. Februar ums Leben gekommen. Eine Untersuchung vor kurzem zeigte, aus Moskau und St. Petersburg kamen insgesamt nur 3 Soldaten ums Leben. Dort ist man wachsam, gut vernetzte junge Großstädter verheizt man besser nicht. Nach hunderten Toten aus verarmten, abgelegenen Oblasten wie der Republik Tuva in Sibirien, kräht hingegen kein Hahn. Kontakte, das Bild eines jungen Mannes in Uniform. Das macht mich direkt wütend. Es zeigt die Sinnlosigkeit dieses Krieges, dieses unnötige Sterben von Menschen. Traurige Nachrichten. Ein Soldat aus Nizhny Tagil starb in der Ukraine. Er wurde am 3. Mai 2022 im Rahmen der Spezialoperation in der Ukraine getötet. Anatoli diente als Berufssoldat in Nizhny Tagil, stammte aber ursprünglich aus Baikalsk. Anatoli Afanasyev war 35 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau und 2 Kinder im Alter von 5 und 10 Jahren. Der Held wird in der Oblast Sverdlovsk beigesetzt, wo seine Familie und Verwandten jetzt leben. Er ist gefallen. Keine Ahnung wofür. Großvater Putin zieht uns in einen Krieg hinein, schmeißt die Propaganda an und plötzlich fühlt sich ein Großteil der Bürger Russlands wie im Dritten Reich auf, furchtbar. Wie traurig für die Jugend. Viele gehen dorthin, um irgendwie Geld zu verdienen. Das ist eine echte Katastrophe für die Familien und das ganze Land. Das Problem muss sofort gelöst werden. Hören Sie auf, sich zu entschuldigen und Mitleid mit diesen Nazis und ihren Familien zu haben. Dieser Abschaum dort kann nicht rehabilitiert werden. Es ist höchste Zeit, dass wir anfangen, Mitleid mit unseren eigenen Leuten und den Leuten des Donbass und von Lugansk zu haben. Putin, sei entschlossener. Der Soldat hat für die Heimat seine Pflicht getan. In ewigem Gedenken. Für die Yachten und Paläste unseres Großväterchens. Was heißt denn hier Spezialoperation? Da sterben Leute, das ist ein Krieg. Jedes andere Wort ist eine glatte Lüge. Olga schreibt, die besten Leute fahren immer weiter dorthin. Wie viele sollen wir denn noch verlieren? Andrei antwortet, Olja, nach ihrer Taktik zu urteilen, sind die Soldaten für sie bloßes Kanonenfutter. Warum hätte man sie sonst an den ersten Tagen zum Sturm auf Kiew geschickt? Bogdan mischt sich ein. Andrei, hör mal zu, du Sofakämpfer, woher nimmst du die Fake News, dass Kiew gestürmt wurde? Andrei antwortet, die russischen Gardisten sind angewiesen, um gegen die unbewaffnete Zivilbevölkerung zu kämpfen. Militärische Rüstungskonflikte gegen die reguläre Armee gehören nicht zu ihren Zielen. Bogdan antwortet, Andrei, was hast du nur für Scheiße im Kopf? Lies doch einmal genauer nach, dann merkst du selbst, dass das alles Fake ist. Was nun auf Russland zukommt, da kann man nur spekulieren. Ökonomen rechnen mit einer Rezession, vor allem im Dienstleistungssektor. Durch die Inflation steigen die Preise, die Arbeitslosigkeit wächst, durch die vielen Entlassungen sich zurückziehender ausländischer Firmen. Die Leute werden ihren Konsum zurückschrauben, Cafés, Restaurants und Bars weniger frequentieren, was dem Sektor, dem ohnehin noch Corona in den Knochen steckt, arg zusetzen und zu noch höherer Arbeitslosigkeit führen könnte. Industriezweige werden veröden, die Luftfahrtindustrie bibbert, wie man ohne westlichen Nachschub auf Dauer einen funktionierenden russischen Luftverkehr aufrechterhalten soll. Man überlegt schon, die Hälfte der Boeings und Airbusse stillzulegen und als Ersatzteillager zu halten. Russland setzt bereits jetzt massiv auf China, ein wichtiger strategischer Partner Russlands, der noch am ehesten westliche Technik wird ersetzen können, wenn auch nur unvollständig, für ein fürstliches Honorar und um Bewusstsein dessen, dass Russlands Abhängigkeit zu China noch weiter steigen wird. Es ist mehr als fraglich, ob Russland das wollen kann, denn die Beziehung der beiden Länder ist viel komplizierter und konfliktträchtiger, als Xi Jinping und Putin dies der Welt auf ihren zahllosen Treffen glauben machen wollen. Die Chinesen werden lustvoll dort weitermachen, wo der Westen aufgehört hat, und das Land mit chinesischer Technologie fluten. Die Börsenkurse großer russischer Unternehmen liegen am Boden, und schon jetzt machen chinesische Investoren Jagd auf ein paar verlockende Schnäppchen zum Spottpreis. Aber am Ende gibt es eben doch einige Leute, die den Krieg unterstützen. Einerseits, weil sie vielleicht ungebildet sind und sich tagtäglich dem Propagandahagel aussetzen, der rund um die Uhr über die Fernsehkanäle verbreitet wird, während der Opposition mit der Verlängerung von Nawalnys Haftstrafe nun endgültig der Gar ausgemacht wurde. Wer das Fernsehprogramm der staatlichen Kanäle von vor und nach dem Krieg vergleicht, der kann tatsächlich feststellen, Unterhaltungsprogramm wurde beinahe ersatzlos gestrichen und mit Sondersendungen und Nachrichtenformaten ersetzt, um das Volk 24/7 mit Propaganda zu fluten. Aber andererseits auch, weil die Menschen anders gepolt und sozialisiert sind, für sie andere Wahrheiten gelten als für uns. Im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit, so meinte jemand zu mir. Und das stimmt teilweise, weil es eben die absolute Wahrheit nicht gibt, gar nicht geben kann. Und dass jede Kriegspartei ihre eigene Wahrheit für allgemeingültig und die höchste Wahrheit hält, während die andere Seite lediglich Propaganda verbreitet. Natürlich. Es ist viel komplizierter, denn in den Augen vieler Russen ist der Vorwurf in der Ukraine, gäbe es ein Problem mit Faschismus und Nazitum, völlig unzweifelhaft. Und wenn man die Dinge aus ihrer Sicht betrachtet, ist das nicht einmal gelogen. Aus der Sicht vieler Russen haben in der Ukraine rechtsextreme Strippenzieher das Sagen. Bürger in der Ostukraine, die sich gegen das Joch der Nazi-Herrschaft zur Wehr gesetzt hätten, seien ermordet worden. Von Genozid ist sogar die Rede. Und dem müsse nach nunmehr 8 Jahren Krieg im Donbass endlich ein Ende bereitet werden, im Rahmen der militärischen Spezialoperation. Die Existenz von Neonazis in der Ukraine ist keine Erfindung der Propaganda. Es gibt sie, wie es sie aber eben in allen Ländern gibt, auch in Russland. Eine Schlüsselfigur des ukrainischen Nationalismus ist Stepan Bandera, der in Zeiten des Zweiten Weltkriegs aktiv war und über den große Uneinigkeit herrscht. Die einen sehen ihn als Verräter und Nazi-Kollaborateur, die anderen halten ihn für einen Nationalhelden. Noch heute sind hunderte Straßen und Plätze in der Ukraine nach ihm benannt. Er war ein extrem nationalistischer Politiker, Antisemit und glühender Verfechter einer unabhängigen Ukraine, welche nach einer sehr kurzen Phase ohne Fremdherrschaft schon 1922 in der Sowjetunion aufging und als Einstandsgeschenk den Golodomor erlebte, den großen Hunger, welcher durch die sowjetische Zwangskollektivierung ausgelöst wurde und in der Ukraine zig Millionen Menschen das Leben kostete. Und das in den Gefilden der fruchtbaren Schwarzmeererde, wo man wirklich nicht an Hunger sterben muss. Stepan Bandera kämpfte verbissen für die Unabhängigkeit. Dabei war ihm jedes Mittel recht, sogar die Kooperation mit den Nazis, die ab Juni 1941 auch die Ukraine überfielen. Er kollaborierte mit der Wehrmacht, half mit bei der Auslieferung von Juden, bei Pogromen und Massakern an Russen. Alles im Hinblick auf eine unabhängige Ukraine, die er sich sozusagen als Hitlers Dank für die Mithilfe im Kampf gegen den Hauptfeind erhoffte. Aber nicht bekam. Herr Bandera, der sich nach Kriegsende und dem Sieg der Sowjetunion in Lebensgefahr wiederfand, reiste spontan unter falschem Namen nach Deutschland und lebte einige Jahre unter dem gelungenen Tarnnamen Stefan Popel in München, bis er 1959 vom KGB ausfindig gemacht und um die Ecke gebracht wurde. Was blieb, war ein Mythos. Der Mythos um den Kampf für eine unabhängige Ukraine, unabhängig von der Sowjetunion. Oder heute eben von Russland, einem Staat, der sich nach seinem Zerfall in 17 Splitter chronisch wehrtat, einstig zugehörige Landen nun einfach ziehen zu lassen, hat er doch den Verfall einstiger Macht nie wirklich verwunden. Dieser Mythos ist es wohl, der Herrn Bandera auch heute noch viel Verehrung zuteil werden lässt. Juschenko, der ukrainische Präsident bis 2010, ernannte ihn gar zum Nationalhelden. Das empörte die Russen damals, und doch ließ der Drang nach Eigenständigkeit viele Ukrainer über Banderas Hintergrund hinwegsehen. Seine Vision und sein Kampf für eine unabhängige Ukraine wog so schwer, dass man bereit war, seine Kollaboration mit den Nazis und die massenhafte Auslieferung ukrainischer Juden teilweise zu relativieren. Als dann 2014 nach der Weigerung des damaligen Präsidenten, ein EU-Annäherungsabkommen zu unterschreiben, die Maidan-Proteste losbrachen und Russland daraufhin die Krim besetzte und sich auch im Osten des Landes einmischte, brachte das viele Ukrainer endgültig auf die Palme. Nicht nur das Militär zog es gen Osten, um den russischen Truppen etwas entgegenzusetzen, sondern auch Gruppierungen wie das Bataillon Azov, das offen rechtsradikal und neonationalistisch ist und sich in zahlreichen Verbrechen und Folter an der überwiegend russischen Zivilbevölkerung im Osten des Landes verging. Und dennoch, viele Ukrainer scheinen für das große Ganze über vieles hinwegsehen zu können. Man feiert das Azov-Bataillon als heldenhaft und ruhmreich im Kampf für die Unabhängigkeit der Ukraine. Trotz unübersehbarer rechtsextremer Gesinnung wurde das Bataillon 2014 offiziell in die ukrainischen Streitkräfte integriert. Dies wurde mitgetragen von einer ganzen Reihe Politiker, denen enge Verbindungen ins rechtsextreme Milieu nachgesagt wurden. Wie man das sieht, ist zu Recht strittig. Der Hang zum Rechtsextremen in den politischen Führungsriegen der Ukraine ist sogar im Bundestag diskutiert worden. Doch wo die Russen ein zusehends faschistisch-narzisstisches Regime mit grassierender Russophobie ausmachen, sind sie gleichzeitig kaum bereit, sich an die eigene Nase zu fassen. Denn Russland ist nicht bereit, die Ukraine einfach mal in Ruhe zu lassen. War es nie. Und ukrainische Politikwissenschaftler bringen das eigenartige Verhältnis zu den Nazis auf den Punkt, indem sie sagen, man habe völlig unterschiedliche Ideologien. Doch zwei Dinge würden die Seiten einen. Der Kampf gegen russischen Einfluss und europäische Werte im Land. Oder wie man im Fußball sagen würde, in den Farben getrennt, in der Sache geeint. Denn dieser Kampf für die große Sache, die nationale Unabhängigkeit, rechtfertigt für viele Ukrainer letzten Endes auch einige strittige Mittel. Aber man muss um diese Feinheiten wissen, um zu verstehen, dass die russische Sicht keine bloße, völlig absurde und aus der Luft gegriffene Propaganda ist. Andererseits übertreibt die russische Seite hemmungslos im Berichten über das tatsächliche Ausmaß neonationalistischer Ideologien. Zweitens ist es natürlich völliger Humbug, diese rechtsextremen Auswüchse, die letztlich doch nur die entarteten Früchte eines unbedingten ukrainischen Unabhängigkeitsstrebens und des Traumas vieler Jahre russischer Herrschaft sind, ausgerechnet mit einem brutalen Angriffskrieg zu begegnen. Russland begreift nicht, dass viele ehemalige Sowjetländer eine grässliche Angst vor dem riesigen Nachbarn haben. Und viele Leute denken ernsthaft, für diese Länder sei es doch nur das Beste, heimzukehren nach Russland. Wie eben viele der Ü40-Generation völlig verklärte Erinnerungen an die Sowjetzeit haben, nachdem nach ihrem Zerfall ihre Leben mit so hemmungsloser Endgültigkeit in die Brüche gingen, dass sie das auch nach 30 Jahren nur schlecht verwunden haben. Viele Menschen dieser verbissenen, traumatisierten Generation wird man nicht überzeugen können davon, dass das, was Putin da anrichtet, falsch ist. Für sie ist Putin der Mann, der Anfang der Nullerjahre ganz Russland einem Großputz unterzog, Ordnung im Land schuf und die Wirtschaft auf Vordermann brachte. Für sie steht Putin für Stabilität und Sicherheit. Russlands Tragik ist, dass die Macht im Moment felsenfest in den Händen dieser Generation liegt. Im Moment ohne jegliche Chance auf Wechsel. Ob es nun McDonald's gibt oder nicht, ob man für eine Visakarte nach Kasachstan fahren muss oder nicht. Aber das wird nicht immer so sein und deswegen finde ich es falsch, alle Russen in Sippenhaft zu nehmen und alle Brücken zwischen den Völkern einzureißen. Viele hoffen hinter vorgehaltener Hand, dass Putin nicht mit einer derart robusten Gesundheit gesegnet ist, wie einst Mugabe in Simbabwe. Dann hätte Putin nämlich noch 25 Jahre Zeit, Unruhe und Chaos in seiner Nachbarschaft zu stiften. Immer im krampfhaften Andenken an die Vergangenheit verhaftet, die nicht wieder auferstehen wird. Und auch nicht mit brachialer Gewalt. Ein Post auf Kontakte. USA droht den Chinesen mit Sanktionen, wenn sie Russland bei deren Umgehung behilflich sein sollten. Nutzerkommentar aus Sibirien. Liebe USA, bitte sorgen Sie dafür, dass die Chinesen kein russisches Holz mehr kaufen dürfen. Wenn Putin unseren Wald schon nicht zu retten imstande ist, dann ja vielleicht Biden. Ein offizieller Post auf der Nachrichtenseite Jekaterinburg. Zucker wieder auf normales Preisniveau gesunken. Einstimmiger Tenor der Nutzer. Post einer 24-jährigen Mutter auf Kontakte. Hallo, mein Name ist Tatjana, ich wohne in der Stadt Kemerovo. Ich bin ein Patriot meines Landes und ich will unterstützen, indem ich ein Z an die Heckscheibe meines Autos geklebt habe. Aber wie groß war meine Enttäuschung, als ich erfuhr, dass es in unserer patriotischen Region Menschen in Anführungszeichen gibt, die bereit sind, das Eigentum ihrer Landsleute zu zerstören, weil sie die Kämpfer in der Ukraine unterstützen. In der Nacht vom 29. auf den 30. März schlug ein Unbekannter gegen 4.30 Uhr nachts absichtlich die Heckscheibe meines Autos ein, auf der sich ein patriotischer Aufkleber in Form des Buchstabens Z befand, den ich eigenhändig mit Klebeband angefertigt hatte. Ich hoffe auf die Reaktion unserer Behörden und nicht auf gleichgültige Bürger. Ich möchte glauben, dass ich meine Meinung sicher äußern kann, wenn ich zu Hause in meinem Land bleibe. Viel Glück für Sie alle. Sie haben wahrscheinlich auch einige Kommentare gelesen, wie unsere Landsleute hier manchmal für Stepan Bandera brennen. Mich wundert gar nichts mehr. Zumindest haben sie das Auto nicht verbrannt. Ha, eine tolle Patriotin bist du. Warum benutzt du lateinische Buchstaben und nicht kyrillische? Das waren sicher ukrainische Flüchtlinge. Und wie soll dieses Z den Leuten helfen, die im Kugelhagel sterben? Warum sind sie nur so ein Idiot? Wenn sie unbedingt helfen wollen, fahren sie halt selbst hin. Ein patriotischer Aufkleber. Mit Klebeband. Das ist alles, was sie über moderne Patrioten wissen müssen. Vielleicht war das ja jemand aus dem KZ Sachsenhausen, der das Hakenkreuz nicht ertragen hat. Ach nein, schaut mal auf dem Foto, mit was unsere große Patriotin unterwegs ist. Mit einem Volkswagen. Es ist ein Witz, oder? Meine Meinung sicher äußern kann, sagen sie. Ihnen ist wohl entgangen, dass genau das in diesem Land nicht mehr möglich ist. Verdient, einfach nur verdient. Kleben Sie sich Ihr Z das nächste Mal auf Ihre Stirn. Ich hoffe, dass dann auch jemand mit einem Stein zuschlägt. Kleben Sie doch nächstes Mal ein Hakenkreuz hin. Das sind entweder gehirngewaschene Idioten oder Trottel ohne Kenntnisse der Geschichte gewesen, die dem Westen jeden Scheiß glauben. Was für Esel. Spasten. Beschädigen das Eigentum fremder Leute. Ich unterstütze die Spezialoperation und wünsche unseren Jungs alles Gute. Das sind Helden. Wie dumm du bist. Patriotismus bedeutet, seine Heimat zu lieben und nicht den Präsidenten. In unserer Heimat sind das nämlich zwei ganz verschiedene Dinge. Propaganda kommt von beiden Seiten, heißt es oft. In jedem Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. Jede Kriegspartei pachtet ihre eigene Wahrheit für sich. Es gibt kein richtig oder falsch und jede Seite hat ihre Gründe. Derartige Aussagen fielen allenthalben in Diskussionen über den Krieg, derer ich zusehends müde wurde. Zwar waren in meinem Bekanntenkreis die meisten klar gegen den Krieg, aber eben auch nicht alle. Auf Partys oder in Rauchergemeinschaften wurden immer wieder Geschichten von Verwandten an der Front erzählt. Die Russen sterben da wie die Fliegen runter, einer, bis aus erster Hand. Mein Schwager ist in der Nähe von Cherson, erzählte mir jemand beim Rauchen. Als die in eine Kleinstadt einmarschierten, kam ein altes Mütterchen auf sie zu, dankte ihnen, dass sie endlich gekommen waren. Ein paar Tränen verdrückend schenkte sie den Soldaten Pralinen. Die, die davon kosteten, starben kurze Zeit später. Die Leckereien waren vergiftet gewesen. Mein Bruder ist, so setzte einer aus der Uni an, vor 2 Monaten in die Ukraine geschickt worden. Dient im Moment im Donetsk-Becken. Hat mir Videos geschickt, die Leute dort heulen teilweise los vor Glück, dass nun endlich die Russen gekommen sind, um ihre Städte zu befreien. Kinder schenken ihnen Blumen, Rentner bedanken sich mit Tränen in den Augen. Wieder ein anderer erzählte, sein Cousin sei bei Odessa eingesetzt. Da sei alles ruhig, er schicke immer wieder Fotos vom Angeln, manchmal auch vom Kartenspielen mit ukrainischen Soldaten zusammen. Man sei doch mehr Freund als Feind. Diese Informationsmassen, die teils extrem widersprüchlich waren, verwirrten mich. Sie verdeutlichten die Komplexität des Konfliktes. Mit anderen wiederum konnte man kaum vernünftig diskutieren. Auf einer Geburtstagsparty führte ich mal einen langen Disput mit einem Gast, der klipp und klar sagte, ja, Sanaschir, ich bin für die unsrigen Kriegsverbrechen und Gräueltaten von russischer Seite verübt. Entweder Fake News, Stichwort, die Wahrheit stirbt zuerst im Krieg, oder, nun gut, sicher nicht immer, aber ich solle mir doch mal ansehen, wie es im Irak zugegangen war. Oder beim NATO-Einsatz in Serbien, der auch nicht von der UNO abgesegnet worden war. Ich entgegnete, es sei doch Unfug, einen Krieg durch einen anderen Krieg zu rechtfertigen. Whataboutism nenne sich das heutzutage. Whataboutism, blitzte er mich feindselig an, er sei das stumpfeste aller Totschlagargumente. Wie es denn sein könne, dass die viel gefürchtete russische Armee so langsam Fortschritte mache, fragte ich. Na, weil wir eben Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen und nicht einfach alles überrennen. Warum er hier mit mir um 4 Uhr morgens Bier trinkend auf der Couch sitze und mit mir über die Spezialoperation streite. Warum er nicht selber an die Front fahre, anstatt kluge Sprüche zu klopfen. Wie er sich überhaupt derartige Urteile erlauben könne. Schließlich sei er doch Ärztekind, wie er vor einer halben Stunde Beifall heischend berichtet hatte, und seine Mama habe ihm einen Herzfehler bescheinigt und ihm so den Wehrdienst erspart. Er blickte mich ernst an. Ich würde ja kämpfen, sofort. Aber weißt du, ich habe Eltern, einen kleinen Bruder, eine Freundin, die ich liebe. Ich fuhr ihn an, ob diese ganzen jungen Leute, die da gerade an der Front ums Leben kamen, denn alles Vollwaisen seien oder was? Du hast gut reden, gab er zurück, und komm mir nicht schon wieder mit Whataboutism. Der Westen mit seiner Scheinheiligkeit ist kein Deut besser als wir. Ich will jetzt gar nicht den einen Krieg mit dem anderen rechtfertigen, jeder Krieg ist schrecklich. Aber was unterscheidet euch eigentlich von Russland? Woher nehmt ihr das ständige Recht, euch für etwas Besseres zu halten? Der Westen und seine Doppelzüngigkeit. Das beginnt schon mit der Unabhängigkeitserklärung und ersten Verfassung der USA. Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben in Freiheit. Die Sklaven waren da natürlich explizit von ausgenommen. Euer NATO-Partner Türkei lässt die Finger nicht von Kurdistan seit Jahren schon. Israel und Palästina will ich jetzt gar nicht erwähnen, Saudi-Arabien und Katar, die in einem Stellvertreterkrieg im Jemen drin hängen und von denen ihr jetzt euer Gas und Öl kaufen wollt. Er hatte sicher recht. Vom Westen war über Jahrhunderte ein Rekordmaß an Gewalt, Elend und Verderben ausgegangen. Eine ganz andere Perspektive war jedoch die Reaktion der Gesellschaften und nicht bloß die Handlungen des Militärs. Und diesbezüglich ist nicht abzustreiten, dass im Westen ein deutlich lebendigerer Diskurs stattfindet als in Russland, wo dieser nun mal mit allen Mitteln unterdrückt und klein gehalten wird. Was auch, so fügte ich hinzu, der Grund sei, dass ich trotz teils unverhohlen tendenziöser Berichterstattung aus Europa den westlichen Medien doch mehr Glauben schenken würde als den russischen. Denn in Europa werden abweichlerische Meinungen im Gegensatz zu Russland nicht gefürchtet. Europa hat es nicht nötig, die Berichterstattung und den Journalismus zu meucheln. In Europa kann man auf Facebook, Twitter und Instagram zugreifen, ohne VPN-Server verwenden zu müssen. In Russland hatte man diese Dienste blockiert, dies mit ungedrosselter Fake-News-Verbreitung und Sorge um die seelische Gesundheit der Nutzer begründet. Wenn in Berlin pro-russische Demonstranten auf die Straße gingen und für Putin demonstrierten, dann besah man das zwar mit geräuschvollem Zähneknirschen, aber den Teilnehmern drohte weder Gefängnis noch Verlust des Arbeitsplatzes. Ich schien damit einen wunden Punkt bei ihm getroffen zu haben. Wir kamen überein, dass das vielleicht der einzige Unterschied zwischen dem Westen und Russland war. Aber eigentlich war es egal, was spielte das für eine Rolle. Es verkürzte den Krieg auch nicht und änderte nichts an den ihm zugrunde liegenden Problemen. Die News-Ticker zeigten sich, verschiedene Frontlinien im Stundentakt. Die immer gleichen Argumente für und gegen Waffenlieferungen, Fotos aus zerbombten Städten. Ich musste noch einmal an den grellgelben Kanarienvogel denken, der seinen Gesang längst gestoppt hatte und bereits tot und regungslos im Staub lag. Kanarienvogel hin oder her. Ende März war der Schnee schon fast geschmolzen. Die Tage waren länger und die Straßen füllten sich zusehends mit Menschen. Und wieder merkte man, dass der Krieg ein sicherlich wichtiges, aber beileibe nicht das einzige Thema war. Kindermünder bearbeiteten die ersten Vanille-Eiscreme-Kugeln des Jahres, die dicke Eisdecke des Stadtsees war zusehends von Wasserkanälen und Rissen marmoriert. Und die Mitarbeiter der Stadtwerke räumten emsig Tonnen von Müll ein, der monatelang unter gewaltigen Schneehaufen eingeschlossen gewesen war.